Wenn man heute von Vampiren redet, denkt man fast schon reflexhaft an blutgierige, fledermausartige Wesen. Aber das war nicht immer so. Gunnar Decker hat versucht herauszufinden, wie es zu dieser engen Verbindung gekommen ist. Und er hat darüber ein sehr schönes Buch geschrieben, Die Fledermaus, Bote der Nacht. Guten Morgen, Herr Decker.
Ja, guten Tag.
Herr Decker, bevor wir über Fledermäuse und Vampire reden, erzählen Sie doch erstmal, wie Sie überhaupt zu dem Thema gekommen sind.
Ja, man braucht ja immer einen Anstoß. Und in diesem Falle war es buchstäblich eine merkwürdige Berührung, die ich vor einigen Jahren in Venedig hatte. Und in der ersten Nacht schlief ich, das Fenster etwas geöffnet. Und so hell, wach, tot, müde in diesem Übergangszustand spürte ich plötzlich, wie mir jemand Luft zuwedelte und mich leicht berührte. Und das ist natürlich so ein Schreckmoment, wenn man allein im Raum ist und merkt, da ist doch noch etwas. Und da schreckte ich auf und als ich das Licht anmachte, sah ich, dass eine Fledermaus im Zimmer kreiste. Und das war dann natürlich so ein sehr gemischtes Gefühl, was ich hatte. Die Fledermäuse sind tatsächlich die einzigen Säugetiere noch in Europa, die aktiv Tollwut übertragen. Das hatte mich dann eben doch beunruhigt und ich hatte begonnen zu recherchieren. Kann es sein, dass durch diese Berührung vielleicht doch eine Art Biss erfolgt ist? Das ist ja so eine Urangst.
Ja, ja.
Im Dunkeln, in der Nacht, wenn man hilflos ist, vielleicht schon halb oder ganz schläft, dann wird man angegriffen sozusagen. Und diese doppelte Angst, etwas kommt und saugt einen aus, möglicherweise die Lebensenergie und schwächt einen und injiziert vielleicht gleichzeitig noch etwas. Und ja, das fand ich so interessant, weil man sofort beim Vampir ist. Und woher kommt es, dass man den Vampir als Fledermaus zeichnet, also den Blutsauger schlechthin mit der Fledermaus identifiziert, weil die europäischen Fledermäuse kein Blut saugen. Aber es gibt in Lateinamerika tatsächlich eine Vampirfledermaus und die lebt davon, dass sie Blut von anderen Säugetieren saugt. Und das ist sozusagen der biologische Anhangspunkt für diesen Mythos vom blutsaugenden Vampir in Gestalt einer Fledermaus.
Ja, das kam aber tatsächlich erstmal relativ spät, also dass die zusammengelegt wurden.
Genau.
Bleiben wir erstmal kurz bei den Vampiren. Wo und wann ist denn überhaupt dieser Mythos von blutsaugenden Untoten entstanden?
Auch das hat einen realen Anhaltspunkt, vor allem in den Randgebieten des Kauka-Imperiums. So im 16., 17. Jahrhundert, wo der Aberglaube groß war, die Armut groß war und auch Epidemien grassierten. Und da war dann diese Frage immer, wer ist schuld daran, wenn in der Familie Menschen krank werden und sterben? Sind es vielleicht die Toten, die aus den Gräbern kommen und schaden? Also diese Angst sozusagen vor uns schädigenden Toten, die wiederkehren.
Ja.
Das war der Ursprung des Vampirmythos. Und es ist sozusagen die Schnittstelle zwischen Aufklärung und Aberglauben im 17. Jahrhundert dann gewesen.
Mhm.
Und die Frage ist dann eben einfach, was passiert mit den Menschen, wenn sie tot sind? Was passiert mit dem toten Körper? Da wusste man eben wenig. Man obduzierte kaum und wusste wenig über Anatomie und was passiert im Zustand der Verwesung und das Erschrecken der Dorfbevölkerung. Da muss man sich dann vorstellen, wenn man nach Jahren Leichen ausgrub und die schienen frisch, also das Phänomen der Wachsleichen. Oder nach wenigen Tagen durch Fäulnis wirken sie sozusagen noch wohlgenährter und sie haben auch Blut am Mund, also Leichenflüssigkeit. Das alles versetzte die Menschen in Angst und Panik. Und da war dann eben tatsächlich die Aufklärung gefordert, mit naturwissenschaftlichen Methoden dagegen anzuargumentieren und aufzuklären, buchstäblicherweise.
Ja, und es sind aber jetzt immer irgendwie menschliche Körper, um die es da geht. Und wir haben jetzt noch überhaupt nichts von der Fledermaus gehört.
Ja.
Wie kommt denn da jetzt die Fledermaus ins Spiel?
Die Fledermaus ist, also man suchte natürlich nach einem Boten, also welcher Gestalt kommen die Leichen zu uns?
Ja.
Und dass eben die Fledermaus schlechthin zum Vampir im 20. Jahrhundert wurde, ist dann ein Resultat der modernen Massenkultur, muss man schon sagen, also mit Bram Stokers Dracula, der dann eindeutig den Dracula, diesen aus Transsilvanien kommenden, in die Metropole sozusagen des Westens gehenden, der fliegt nachts als Fledermaus und greift junge Frauen an und saugt ihnen das Blut aus und macht sie krank dadurch.
Ja. Und der krabbelt auch Wände rauf und runter und der hat irgendwie Krallen und hat irgendwie so ganz, ganz seltsame Fähigkeiten auch. Ne? Und das hat tatsächlich dann Bram Stoker erfunden, zusammengeführt?
Er hat das gehört,
ja.
Also man wusste durch Forschungsreisende bereits, dass es in Lateinamerika diese Vampirfledermaus gibt, die sich tatsächlich ausschließlich von Blut, von Rindern, von Pferden, aber eben auch von Menschen ernährt. Und in dem Buch gibt es eine Stelle, wo ein Texaner sagt, also es gibt doch Fledermäuse, die Blut saugen. Also da kommt die Biologie mit der Schauergeschichte zusammen zum ersten Mal und damit ist sozusagen die Verbindung hergestellt. Und diese reale Gefahr, die tatsächlich von der Vampirfledermaus in Lateinamerika ausgeht, diese Angst und diese Gefahrensituation verselbstständigt sich in dieser Novel Gothic, also wo es ja ganz gezielt darum geht, um Schauergeschichten zu erzählen, das Unheimliche zu kultivieren im Schatten der Aufklärung. Also alles ist machbar, alles ist erklärbar. Ist ja schon im 19. Jahrhundert dann so der neue Geist und dann mit der Romantik im Prinzip ja dieser Einwand, aber es gibt doch die Nacht und was aus der Nacht kommt an Ängsten, an Bedrohungen, das wissen wir alles noch gar nicht.
Genau, und da sind wir bei dem Nachtwesen auf einmal. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass vielleicht hat man von diesen Vampirfledermäusen gehört und wusste aber auch gar nicht, ob unsere Fledermäuse jetzt nicht vielleicht doch auch Blut trinken. Und das sind ja Nachtwesen, über die man nicht so viel weiß, die dann irgendwie unterwegs sind und die auch so komische Gebisse haben. Das sind ja ganz viele Motive, die dann auch übernommen worden sind, ne? Und die dann eigentlich unser Bild auch geprägt haben.
Ja, unser Bild vom Vampir ist ja geprägt durch Murnaus Nosferatu, Symphonie des Grauens. Von 1922, Max Schreck mit diesen langen Fingern und auch sehr häufig als Schatten nur gezeigt. Das ist ja unser Prototyp sozusagen.
Genau, an der Klaus Kinski hat ihn nochmal populär
auf eine andere Weise hat es auch gemacht. Ganz gut gemacht. Mhm, ja. Aber es bleibt sozusagen die Urszene. Ja. Und das knüpft aber an eine alte Ikonografie des Teufels, muss man sagen, weil im Mittelalter ist eben der Teufel sehr häufig mit Fledermausflügeln auch so gezeichnet. Und weil die Fledermaus ja als Säugetier keine Federn, sondern ein Fell hat, Knochen, ledrige Haut. Also sie ist ja ein ganz ungewöhnliches Lebewesen.
In der Tat,
Das aber immer auch, wenn man sie sich so aus von der Nähe aus anschaut, ziemlich hässlich. Was eben auch mit dieser Gesichtsform zu tun hat, dieses Echoortungssystem, also was über Nase und Ohren funktioniert. Ja. Dadurch sehen sie geradezu monströs aus. Aber sie sind natürlich Hochleistungslebewesen, die aber uns irgendwie fremd und bedrohlich, verstärkt durch diese christliche Tradition, dass der Teufel etwas von der Fledermaus hat. Das ist sozusagen impliziert und es kehrt verstärkt und richtig als Effekt ausgebeutet, dann im 20. Jahrhundert wieder als der Vampir, der sich dann also regelmäßig in eine Fledermaus verwandelt, was die ursprünglichen Vampire im Volksglauben gar nicht taten. Da waren es einfach die Toten, die aus den Gräbern kommen und uns vielleicht Schaden zufügen.
Ja, das ist wirklich ganz verrückt. Wie dann, Sie haben ja gesagt, das sei dann doch schon im Mittelalter auch ein Bild gewesen, der Teufel mit den Fledermausflügeln. Trotzdem lange da mit dem Vampirismus gar nicht viel zu tun gehabt. Und dann wirklich erst mit Bram Stokers Dracula. Und danach war der Vampir-Fledermaus-Mythos auf einmal unauslöschlich in der Welt. Und es ist wirklich ikonografisch geworden. Also,
ja, und man kann das ja auch immer weiterspielen. Man hat es ja gesehen mit Batman, der Brecher. Und am Ende ist es ja auch sehr häufig ein Produkt. Auch für Kinder scheint ja denn der Vampir als Fledermaus also sehr attraktiv zu sein.
Bis hin zu so romantischen Geschichten wie
genau, der Mayer, kleine Vampir so der dann traurig ist und dem man helfen muss. Mhm. Also das ist eine Projektionsfläche jetzt auch geworden, wobei man eben gerade auch Kindern sagen sollte, Fledermäuse sind Wildtiere, die man auf Abstand halten sollte. Also wenn man eine findet, bloß nicht anfassen. Sie sind sehr bissig und sie haben eben viele Viren. Sie greifen Menschen nicht an, aber sie übertragen sie tatsächlich, wenn man von ihnen gebissen wird, was normalerweise nicht passiert.
Ja, und normalerweise kommt man ja auch tatsächlich an diese Tiere gar nicht ran, weil die nachts fliegen und irgendwie und auch so.
Das hat eben auch was damit zu tun, dass das so unheimlich ist, weil wir sehen immer nur die Schatten, nicht?
Genau. Also
das verstärkt ja sozusagen das Unheimliche, das, aber auch die Faszination. Was ist denn das da?
Ne? Ja, das Nächtliche und das Dunkle. Das ist wirklich ein wesentliches Motiv, das da irgendwie eine Rolle spielt und das uns auch immer fasziniert und das sich unglaublich tief auch in unser kulturelles Gedächtnis eingeprägt hat, der Vampirismus und die Fledermaus. Gunnar Decker hat uns erzählt, wie es dazu gekommen ist. Herr Decker, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.